SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Christina Hartauer. Hallo und guten Tag. Eines haben die Heldinnen in unseren Büchern fast alle gemeinsam. Das Wetter steigt ihnen ganz schön zu Kopf. Wie etwa der Frau in Miranda Julys Roman Auf allen Vieren. Sie möchte mit dem Auto von Los Angeles nach New York fahren, nur sie kommt nicht besonders weit. Nach einer halben Stunde Fahrt verliebt sie sich Hals über Kopf in einen jüngeren Mann und trifft schräge Entscheidungen. Miranda July scheint einen Nerv zu treffen. In den sozialen Medien habe ich in den letzten Wochen kein Buch öfters gesehen als ihres. Wir besprechen hier im Lesen Magazin, wo der Hype herkommt. Einen schrägen Sommer erleben auch die Menschen in der kleinen Stadt Paradiesen. Sie warten darauf, dass sie von einer Plage heimgesucht werden. Das passiert dort nämlich alle 7 Jahre. Und jetzt ist es wieder soweit. Die Menschen wissen nur nicht, was genau sie erwartet. Von diesem Zustand zwischen Vorbereitung und Unwissenheit erzählt die Stuttgarter Comiczeichnerin Lena Steffinger in ihrem Band Alles Gute. Wir sprechen mit ihr. Und wir feiern Geburtstag. Der Verlag Klaus Wagenbach wird diesen Sommer 60. Mit der Verlegerin Susanne Schüssler sprechen wir gleich über dieses runde Jubiläum und wir schauen in die Zukunft. Die Musik kommt heute von der französischen Band L'Impératrice, die Kaiserin. Ihre Musik spielt zwischen French Pop, Funk und Disco, groovy und gut gelaunt, aber auch gerne mit politischen Texten und mit klaren Botschaften, wie hier in ihrem Song Meda Igual von ihrem neuen Album Pulsar. Ist mir egal, ob ich hübsch bin, heißt es da. Ein Song gegen die engen und sexistischen Schönheitsideale der Musikindustrie.
Linda, mais n'importe quoi, c'est Linda.
Der unabhängige Verlag für wildes Lesen. So nennt sich stolz der Verlag Klaus Wagenbach. Er steht eher für linke, politische Literatur, für Gedichte wie die von Erich Fried, genauso wie für italienische literarische Entdeckungen. Klaus Wagenbach hat mal gesagt, sein Prinzip sei von Anfang an gewesen, Bücher zu publizieren, die er für wichtig halte, unabhängig von den ökonomischen Folgen. 2021 ist Klaus Wagenbach im Alter von 91 Jahren gestorben. Seine Ehefrau Susanne Schüssler leitete den Verlag da bereits seit knapp 20 Jahren. Mit ihr spreche ich jetzt auch über das runde Jubiläum und was in Zukunft ansteht. Guten Tag, Frau Schüssler.
Guten Tag.
Geschichtsbewusstsein, Hedonismus, Anarchie, mit diesen drei Dingen kannte sich Klaus Wagenbach ganz gut aus. Das weiß man von ihm selbst. Fangen wir doch mal ganz geschichtsbewusst mit der Geschichte des Wagenbach Verlages an. Denn da haben auch drei Dinge die frühe Geschichte geprägt. Zum einen dieser Anspruch, Ost-West-Verlag zu sein, die 68er-Zeit und natürlich Italien. Was war denn der Grund für den Italien-Schwerpunkt?
Ja, das ist eigentlich eine sehr persönliche Geschichte. Klaus Wagenbach hat Kunstgeschichte studiert. Übrigens auch ein Bereich unseres Verlages, den man nicht unterschätzen sollte, neben der Politik und Italien. Also er hat Kunstgeschichte studiert und ist mit dem Fahrrad bis nach Paestum geradelt, von Frankfurt aus. Und in Italien hat ihn vor allem auch und zusätzlich interessiert, wie geht eine Nation mit der faschistischen, mit der narzisstischen im deutschen Falle Vergangenheit um, also der Unterschied zwischen Italien und Deutschland. Und das hat ihn dann nicht mehr losgelassen und so ist er bei Italien geblieben. Er war dann als Mitglied der Gruppe 47 eingeladen bei dem berühmten Gruppo 63, das ist eine Parallelgruppe gewesen in Italien, und hat dort die ersten Autoren kennengelernt. Und so kam 1967 dann Giorgio Manganelli in den Verlag über seinen Freund Feltrinelli, der ein großer italienischer Verleger war.
Und ein großer Wendepunkt, das war natürlich auch Pasolinis Freibeuterschriften.
Ja, also der Verlag hatte ja dann in den 70er Jahren sehr viele politische Prozesse. Das war eine sehr schwierige Zeit in vielerlei Hinsicht. Und der Wendepunkt für den Verlag, aber auch insgesamt für die italienische Literatur, war eigentlich 1978 mit dem Erscheinen der Freibeuterschriften. Dieser Essayband hat innerhalb von kurzer Zeit eine Auflage von 50.000 Exemplaren verkauft. Man muss sich vorstellen, dass selbst so Weltbestseller wie Elsa Morantes La Storia, das wir in diesem Jahr jetzt wieder in einer neuen Übersetzung aufgelegt haben, damals in Italien 600.000 verkaufte Exemplare, in Deutschland 16.000. Also selbst Weltbestseller wurden in Deutschland nur sehr bescheiden wahrgenommen, die italienische Literatur war nicht präsent. Und dann kam Pasolini mit einem Essayband und 50.000 verkauften Exemplaren. Das lag daran, dass er Themen behandelt. Genau zu dem Zeitpunkt wurde aus der grünen Bewegung langsam eine Partei Ende der 70er Jahre, dass die Themen Pasolinis, also Konsumismus, die Bauern, die ihre Höfe verlassen haben, um in der schönen Fabrik in Turin zu arbeiten, also all diese Themen, die Pasolini behandelt, waren natürlich Themen der Grünen, und da war plötzlich ein Interesse für Italien da, und in der Folge sind dann Bücher wie Calvinus, Reisender in einer Winternacht und auch Umberto Eco, Der Name der Rose und so weiter, zu größeren Erfolgen gekommen.
Jetzt sind wir schon in den 70er Jahren. Lassen Sie uns noch kurz in die 68er und die Post-68er Zeit blicken. Da hat sich der Wagenbach Verlag ja zu einem sehr literarischen und politischen Ort der undogmatischen Linken entwickelt. Also bei Wagenbach wurden zum Beispiel Bambule von Ulrike Meinhof veröffentlicht, auch ein Manifest der RAF und der Rote Kalender für Lehrlinge. Wie links war der Wagenbach Verlag damals? Und welcher Ideen und welchen Traditionen der Linken fühlt er sich heute verpflichtet?
Ja, er war damals links und anarchisch. Also die damalige Zeit war ja schon geprägt durch die verschiedenen steinhart sich verfeindet gegenüberstehenden linken Gruppen. Und Wagenbach war immer anarchisch und wollte einfach Texte als Diskussionsgrundlage zur Verfügung stellen, eben auch das RAF-Manifest. Heute ist der Verlag nach wie vor links. Das drückt sich nicht nur in unserer Reihe Politik aus. Es drückt sich auch aus in der Literatur. Bestimmte Autoren, literarische Autoren, könnten bei uns nicht erscheinen, weil sie keine linke Grundhaltung haben.
Hätten Sie ein Beispiel linker Literatur, wo Sie sagen würden, das würden wir jetzt nicht mehr verlegen?
Michel Houellebecq ist ein Autor gewesen, dessen ersten Buch wir ja gemacht haben, Die Ausweitung der Kampfzone. Auch das, wie immer noch, würde ich sagen, noch ein lesenswertes Buch. Aber damals gab es einen ziemlichen Krach im Lektorat. Wir haben ja dieses tolle Konsenslektorat, in dem wir gemeinsam Bücher entscheiden. Das heißt, wir lesen sie gemeinsam und jeder hat die gleiche Stimme und wir diskutieren so lange, bis wir einen Konsens herstellen können. Wenn einer ein Buch nicht machen möchte, wird es auch nicht publiziert. Und er sagte damals, er sei damit einverstanden, dass wir die Ausweitung der Kampfzone machen, aber er will auf gar keinen Fall die Elementarteilchen haben. Das war eine für uns ungewöhnliche Entscheidung, weil wir normalerweise versuchen, Autoren aufzubauen und sie sehr lange bei uns zu behalten. Also eine sehr ungewöhnliche Entscheidung. Und mit diesen ganzen vielen Erfolgen hat man sich natürlich manchmal gedacht, ach, wie schade, dass wir nicht diese Verkaufserfolge mitnehmen können. Aber heute in der Rückschau muss ich gestehen, oder muss ich bewundernd sagen, Klaus Wagenbach hatte da so wirklich einen Riecher und eine Nase und ich möchte Houellebecq heute nicht in meinem Verlag als Autor haben.
Wenn wir jetzt über 60 Jahre Wagenbach Verlag sprechen, dann sind ja 20 Jahre davon auch sozusagen Ihre Leistung als Verlegerin, Frau Schüssler. Sie haben nämlich die Verlagsleitung 2002 übernommen. Welche Ideen vom Büchermachen hat Sie in diesen, ja, vor allem 20 Jahren beschäftigt? Was mir aufgefallen ist, ist, dass es im Wagenbach Verlag vor allem sehr viele weibliche italienische Stimmen gibt. Ist es auch Ihr Verdienst?
Ja, das ist so passiert. Das ist sehr interessant. Also ich meine, die italienische Literatur, wie wahrscheinlich alle Literaturen, war sehr männlich geprägt über lange Zeit. Und ohne es zu wollen oder zu forcieren, ist uns plötzlich aufgefallen, dass wir hauptsächlich Frauen ins Programm genommen haben. Nicht nur in Italien, sondern auch in anderen Sprachen. Wir sind sehr, sehr weiblich in unserem Programm geworden. Und es macht Spaß und es sind andere Erzählerinnen, die ein bisschen anders schreiben, die andere Themen haben. Und da hat sich sehr viel verändert, ja.
Susanne Schüssler, Verlegerin des Klaus Wagenbach Verlages, der im August seinen 60. Geburtstag feiert. Frau Schüssler, danke Ihnen für das Gespräch.
Bitte sehr.
Von der Band L'Impératrice. Vacances, Ferien in Frankreich. Ich denke da an den Süden, an Städte wie Marseille oder Nizza. Aus Nizza kommt auch einer der erfolgreichsten Comiczeichner Frankreichs, Joan Sfar. Hier in Deutschland kennt man ihn vor allem mit der Comicserie Die Katze des Rabbiners. Dieser Bestseller handelt von einer sprechenden Katze, die die Tora studiert, theologisch-philosophische Diskussionen führt, aber auch ganz handfeste Abenteuer erlebt. Zuletzt hat Joan Sfar sehr persönlich von seinem Leben erzählt. In seinem Buch Die Synagoge, da geht es um seinen Vater. Jetzt zeichnet Sfar über seine Mutter, eine Mutter, die er kaum kannte, denn sie ist gestorben, als Joan Sfar 3 Jahre alt war. Was dieses Fehlen, was ihr Fehlen mit seinem Drang, Comics zu zeichnen, zu tun hat, das erfährt man in dem Band Der Götzendiener.
Natürlich hat der Comicautor Joan Sfar mehrere Götter. Einer von ihnen ist Serge Gainsbourg.
Am 2. März 1991 erfuhr ich in einer Seilbahn vom Tod Serge Gainsbourgs. Ich bin in dem Wintersportort, in dem meine Mutter 17 Jahre zuvor gestorben ist. Ich nehme Gainsbourgs Tod zu ernst. Irgendwas läuft hier schief. Ich wusste kaum etwas vom Tod meiner Mutter, also weine ich um Serge Gainsbourg.
Marie-Lou repose sous la neige. Et je me dis, et je me redis.
Über Serge Gainsbourg hat Joans Vater 2010 einen Spielfilm gedreht. Doch die Trauer um das tote Idol steht hier für eine andere Trauer. Joans Vaters Mutter ist gestorben, als er 3 Jahre alt war. Jahrelang verschwieg ihm sein Vater, ein angesehener Rechtsanwalt in Nizza, ihren Tod. Die Mama sei verreist. In seinem neuesten autobiografischen Band Der Götzendiener setzt sich der Comiczeichner Joans Vater mit der Leere auseinander, die der Tod seiner Mutter hinterlassen hat.
Ein Elefant im Raum. Ich kann ohne Ende essen. Ich fühle mich nie voll. Manchmal tusche ich sogar schwarze Flächen mit einer Schreibfeder. Das ist sehr befriedigend, aber es hört nie auf.
Gespräche prägen diesen Band. Gespräche von Joans Vater mit seinem Psychotherapeuten und einem Rabbi in Nizza. Aber Theologie und Psychoanalyse bilden nur einen Rahmen. Wirklich persönlich ist dieser Comic, weil Joans Vater sich auf die Suche macht nach den Ursprüngen seiner Kunst. Warum ist er Zeichner geworden? Mit dem Zeichnen und Malen haben jedenfalls die wenigen Erinnerungen an seine Mutter zu tun.
Zum Beispiel Asterix. Meine Mutter lebt da noch. Ich male mit dem Kugelschreiber in ihren Asterix-Erstausgaben herum. Nicht, um sie zu beschädigen, sondern weil ich betört bin von Uderzos Zeichnungen und davon träume, das auch zu können. Oder besser, mich auf die eine oder andere Weise an seinen Zeichnungen zu beteiligen. Aber diesmal bekomme ich wenige Komplimente. Und auch nicht, als Mama geweint hat, weil ich die weißen Tiere auf einer Kinderdecke ausgemalt hatte. Ich sehe meine Mutter mit hochgekrempelten Jeans im Bad, wie sie weinend die Decke reinigt. Ich weiß, dass es meine Schuld ist und es macht mich noch heute traurig. Denn es ist eine der lebendigsten Erinnerungen an sie.
Wenn sein Therapeut ihn auf das Fehlen der Mutter anspricht, antwortet zwar, dass er lieber ein Buch darüber zeichnen würde. Das Zeichnen, das Leben in Bildern, das Leben als Bildermacher. Wenn es die Leere füllt, wird es dann zum Lebensersatz, eine Flucht vor dem Leben?
Wenn du ein Bild mehr liebst als die Wirklichkeit, bist du verloren. Hier ein konkretes Beispiel. Ich bin bei einer Brünetten und verschüchtert. Sie will unbedingt, dass ich mit ihr schlafe. Wir haben uns gerade kennengelernt. Ich fühle mich unwohl. Sie anzusehen würde mir reichen. Sie macht alles viel schneller als ich. Sie ist vor mir nackt. Das stresst mich. Ich ziehe mich mental zurück. Ich fange an, sie in meinem Kopf zu zeichnen. Wussten Sie das? Dass ein Zeichner sogar ohne Stift in der Hand zeichnet? Wenn ich zeichne, kriege ich keinen hoch. Mit einer Autorität wie der von François Mitterrand oder meiner Großmutter väterlicherseits erklärt sie, und doch, es wird passieren müssen. Schließe die Augen. Und sobald ich die Augen schließe, kriege ich einen hoch. Verstehen Sie? Zeichnen und Leben, beides gleichzeitig, ist nicht so einfach.
Eine typische Joans Vater-Szene, auch was den Humor betrifft. Denn unten auf der Seite mit der Sexszene, die von der Kunst handelt, die dem Leben in die Quere kommt, zeichnet zwar eine Katze, die einen Vogel gefräßig anschaut und ihm zuraunt, schließt die Augen. Und vom kleinen Witz springt Joans Vater dann unvermittelt zum nächsten großen Thema. Neben der Trauer und dem schwierigen Verhältnis von Kunst und Leben befragt zwar auch seine jüdische Identität. Götzenanbetung ist, wenn man sich lieber einem Bild anvertraut als der Welt, sagt der befreundete Rabbi zu dem jungen Comiczeichner. Das zweite Gebot Moses, das Bilderverbot, vielleicht folgt es auch der lebensklugen Einsicht, dass ein Glaube, der sich perfekte Bilder macht und in der bildlichen Perfektion erstarrt, das Leben mit erstarren lässt. Bin ich als Comiczeichner dann ein Götzendiener, der sich in eine Welt flüchtet, die nicht diese Welt ist, fragt sich der junge Joans Vater. Und die existenzialistische Frage zieht sich durch den Band. Joans Vater hat Philosophie studiert. Aber so grundsätzlich er die Fragen von Tod und Leben und Kunst stellt, so spielerisch sind seine Antworten. Denn alle Antworten liegen in den Zeichnungen selbst. Zwar ist für seinen ungenau krakeligen, expressiven Stil berühmt. Die Rahmen der Panelbilder sind nicht präzise, geometrisch gezogen, sondern mit freier Hand und erinnern an die Form von Sprechblasen. Das heißt, jedes Bild ist gewissermaßen eine große Sprechblase. Deutlicher geht es kaum, wenn man als Comicautor vor allem seine Zeichnungen sprechen lassen will.
Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des clips.
Mitten im neuen Band stellt Joans Vater die Frage, ob das Zeichnen selbst seine Religion ist. Und die Antwort enthält den ganzen Joans Vater. Denn er erzählt mit wilden Strichen, wie im Mittelalter ein paar anarchistische Mönche den altfranzösischen Fuchsroman, den Roman du Renard, mit seinen humoristischen Parabeln verfassen. Das ist so kindlich wie ironisch, so abenteuerlustig wie fantasievoll. Man versteht sofort, warum die klassischen Superhelden und B-Movie-Monster für Sfar so wichtig sind wie seine philosophischen Studien. Schreiben wir, was wir sehen, also Quatsch, ist das Motto der mittelalterlichen Klosterschreiber. Und ganz in diesem Sinne antwortet Juan Sfar auf die Frage, ob es schlimm sei, sich in eine Welt zu flüchten, die nicht diese Welt ist. Nein, ich liebe es.
Man muss in der Küche arbeiten oder im Wohnzimmer, inmitten seiner Liebsten. Man braucht Cafés, Bänke, den Wind und dass man unentwegt gestört wird. Das Zeichnen wird nicht abhanden kommen. Zu versuchen, weniger zu zeichnen, wenn man es so sehr liebt, ist morbid. Wenn du das Gefühl hast, bei deinen Toten zu sein, wenn du schreibst, brich alles ab. Zeichnen, das ist das Leben.
Zeichnen ist Leben. Max Bauer hat uns den Comic Der Götzendiener von Juan Sfar vorgestellt. Der Band ist im Avant Verlag erschienen. 208 farbige Seiten kosten 30 Euro. Von Nizza aus reisen wir jetzt in die Provence, sozusagen gegen den Wind. Der Wind, das ist der Mistral. Der wirbelt einiges durcheinander in dem Roman Mistral von Maria Borelli. Er ist Katharina Borcherts Buchtipp für diesen Sommer.
Er pfeift und heult und brüllt, der Wind, und das schon vom ersten Satz an. Mühelos verwüstet er Felder, er knickt junge Mandelbäume und er macht die Leute verrückt. Mistral heißt der Wind, und so heißt auch Maria Borellis Roman. Der erzählt eine Geschichte aus der Provence. Die wollte ich natürlich lesen, denn ich liebe die Provence. Nicht nur die Kulturprovence bei Avignon, sondern auch die Berge. Da, wo die Provence wirklich Provinz ist. Es ist die Geschichte der Bauerstochter Marie, immer fleißig und fröhlich, beliebt bei allen. Doch dann widerfährt ihr die Liebe in Gestalt von Olivier. Er ist Knecht der nahegelegenen Ölmühle und taffer Treckerfahrer. Olivier aber ist bereits vergeben, das ist schlecht. Zu sagen, dass Marie Liebeskummer bekommt, wäre stark untertrieben. Vielmehr verfällt sie in abgrundtiefe Düsternis. Der Roman Mistral erschien schon 1930, ist also fast 100 Jahre alt. Gerade wird Maria Borelli wiederentdeckt, was für ein Glück. Denn Mistral erzählt nicht nur von einem jungen Mädchen, sondern auch von einer alten Landschaft. Ein Buch wie ein Gemälde. Ganz nebenher erzählt Maria Borelli also auch, wie die Bauern die Natur in den Schwitzkasten nehmen. Man hat die Erde kaputt gemacht, das Klima verändert, sagt Maries alter Onkel. Es regnet immer weniger, die Quellen versiegen. Und das sagt er schon vor 100 Jahren. Ich staune. Maria Borellis raue, karge Geschichte um eine unerfüllte Liebe ist also auch ein früher Klimaroman. Stürmische Sommerlektüre.
Katharina Borcherts Buchtipp für den Sommer, Mistral von Maria Borelli. Das Buch ist in einer neuen Übersetzung im Kanon Verlag erschienen. Frauen überdenken jetzt nach diesem Buch ihre Ehen und Beziehungen. So jubelte die New York Times über den Roman Auf allen Vieren von Miranda July. Und tatsächlich, in den sozialen Medien habe ich in den letzten Wochen kein Buch öfters gesehen. Auf allen Vieren macht seit diesem Frühsommer die Runde als
das erste Buch über die Perimenopause. Die tritt ungefähr 10 Jahre vor den Wechseljahren ein. Und diese Perimenopause, die bringt bei der Hauptfigur dieses Buchs einiges in Gang. Ich sag nur die großen Schlagworte: Freiheit, Selbstfindung, die eigene Lust. Nach diesen großen Themen sucht diese Frau, die hier im Zentrum des Buches steht. Geschrieben hat auf allen Vieren die Performerin, Künstlerin, Filmemacherin und eben auch Autorin Miranda July. Sie ist bekannt dafür, dass sie ja etwas versponnen in ihren Werken ist und vor allen Dingen, dass sie immer ganz ungewöhnliche Zugänge zu ihren Geschichten findet. Und über Miranda July und diesen furiosen Roman spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Eva Marburg. Hallo Eva.
Hallo.
Es gibt ja einige Bücher über alternde Männer und deren sexuelle Lust. Also ich denke da zum Beispiel an den amerikanischen Autor Philip Roth. Prostataprosa hat eine Kritikerin mal seine Literatur genannt. Jetzt schreibt also Miranda July über eine Frau Mitte 40. Ist das dann also die Perimenopausenprosa?
Ja, ich habe auch erstmal überlegen müssen beim Lesen, inwieweit die Zeit, in der eine Frau in der Mitte ihres Lebens steht, bisher überhaupt eine Rolle gespielt hat in der Literatur, weil die meisten klassischen Frauengeschichten ja doch eher um diese Anbahnungsprozesse sich drehen, die dann zur Ehe hinführen und dann ist das Buch zu Ende, wenn das Paar sich gefunden hat. Und hier geht es eben ganz genau um die Phase, über die sonst wirklich wenig geschrieben wird, also die Zeit im Leben einer Frau nach dem Finden der Liebe, nach der Hochzeit, nach den Kindern. Ein Klassiker ist da Der Sommer vor der Dunkelheit von Doris Lessing, der ist aber auch schon 50 Jahre alt. Und auf allen Vieren ist aber eigentlich gar kein Ehe- oder Scheidungsdrama in diesem Sinn, sondern im Gegenteil löst sich von diesen ganzen Konventionen und ist eine ganz aufrichtige und auch sehr anrührende Suche danach, wie eine Frau Mitte 40 als Mutter und Ehefrau ihre Sehnsüchte und Bedürfnisse, die sie eben auch noch hat, leben kann. Also zum Beispiel das Bedürfnis nach Nähe und Austausch, auch nach Einsamkeit, nach Kreativität im künstlerischen Beruf. Und wie das gehen kann, das erkundet der Roman. Und Philip Roth ist da wirklich auch ein gutes Stichwort, weil hier das weibliche Verlangen nach Sex, Erotik und Intimität eine ganz große Rolle spielt, auch sehr explizit beschrieben wird. Ja, und wenn es sowas wie Perimenopausenprosa gibt, dann hat es dieser Roman vielleicht begründet.
Wer ist denn diese Frau in diesem Roman auf allen Vieren? Hat sie einen Namen und vor allen Dingen hat sie Gemeinsamkeiten mit der Autorin Miranda July?
Ja, die Ich-Erzählerin im Roman ist namenlos, ist Mitte 40 und eine semi-bekannte Künstlerin, wie es heißt, die in vielen Medien arbeitet, in Videofilm, Performance und Literatur. Sie lebt in Los Angeles. Das sind auf jeden Fall starke Parallelen zu der Autorin. Und die Erzählerin beschließt, zu ihrem 45. Geburtstag einen Roadtrip nach New York zu unternehmen. Sie hat $20.000 erhalten, Tantiemen aus einem früheren Projekt und die will sie dort auf den Kopf hauen. Sie kommt aber nicht weit, sondern verliebt sich in einem Vorort von L.A. Hals über Kopf in einen jüngeren Mann, der heißt Davy, ist Mitarbeiter eines Herz-Auto-Verleihs, kurioserweise. Und dann nimmt sie das Geld und da sind wir schon mittendrin in dieser wirklich sehr kuriosen Miranda July-Welt. Sie nimmt das Geld und gibt der Ehefrau von Davy, die Raumgestalterin ist, den Auftrag für $20.000 ihr schäbiges Motelzimmer in eine Luxussuite umzuwandeln. Und daraus entsteht dann ein weibliches Refugium, das selbst wie so eine Art Charakter in dem Buch wird, mit Schafwollteppich, Blumen, Tapete, rosa Vorhängen und Duft nach Tonkabohne. Das Ganze hat so ein bisschen Mutterleibsambiente. Und in diesem Zimmer entwickelt sie dann die 3 Wochen sehr intensive Begegnungen mit Davy. Die beiden verbindet eine ganz heftige Anziehungskraft, die zwar nicht sexuell ausgelebt wird, weil beide verheiratet sind, aber umso mehr erotisch aufgeladen ist. Und nach diesen 3 Wochen heimlicher Teenagerliebe, kann man fast sagen, kehrt sie dann zurück zu Kind und Mann und merkt, dass diese Begegnung ihr Leben so verändert hat, dass sie dieses Leben jetzt nicht weiterführen kann. Und dann beginnt in der zweiten Hälfte des Romans eben die Suche danach, wie man das Ehemodell aufbrechen muss, um vielleicht auch mit Menschen zusammenzukommen, Nähe und Intimität zu leben, die eben nicht Teil von dieser monogamen Zweierkonstellation sind.
Okay, die $20.000 hat sie gut investiert, so klingt das. Ja. Und du hast es eben beschrieben, dass sie ja mit diesem jungen Mann anbandelt, aber die beiden eben schon intim werden, aber eben nicht auf sexuelle Art und Weise, zumindest den Sex nicht vollziehen. Wie schreibt denn Miranda July über Sex? Welchen Stellenwert hat das in diesem Roman?
Ja, es spielt sich vor allem ganz viel auch in der weiblichen Imagination ab. Sie selber sagt, sie ist eine kopflastige Frau, wenn es um Sex geht, und sie beschreibt Sex in ganz verschiedenen Konstellationen. Also der Sex mit ihrem Ehemann ist zum Beispiel so, dass sie selber sich immer ganz viele erotische Fantasien im Kopf zurechtbauen muss, um da überhaupt Lust zu empfinden. Also das ist praktisch gebunden an Rollenspiele und Verkleidungen, ist irgendwie so ein limitiertes Begehren. An einer Stelle heißt es, wenn sie länger nicht Sex haben, dann hört sie den Penis ihres Mannes immer wie einen Dampfkessel pfeifen und dann initiiert sie sozusagen dann den ehelichen Sex. Und als Gegenpart dazu ist sozusagen diese erotische Begegnung mit dem jüngeren Mann. Die haben keinen Sex, aber die erleben eben Intimität in ganz großer Nähe. Es gibt eine ganz außerordentliche Szene, in der der Davy ihr auf der Toilette einen blutigen Tampon entfernt. Da fällt einem beim Lesen erstmal so ein bisschen der Unterkiefer runter. Das wird wirklich sehr ausführlich beschrieben. Und das ist aber sehr charakteristisch für ihre Beschreibungen, weil sie sich als Frau den Raum nimmt, ihr Begehren, weibliches Begehren, weibliche Erotik und Lust und Fantasien sehr explizit zu beschreiben. Also das sind alles Bilder, die sind so ungewöhnlich und so schambefreit und so unkonventionell in ihrer Schilderung. Und das ist wirklich etwas, was diesen Roman, der ja keine erotische Literatur ist, wirklich sehr, sehr außergewöhnlich macht.
Okay, man bekommt jetzt schon einen guten Eindruck von dieser, ja, bildstarken Sprache. Eva, was würdest du denn sagen, ist dein Fazit denn jetzt nach dem Lesen von Auf allen Vieren? Also schlägt dieses Buch praktisch neue Pflöcke ein, um auch mal so ein bildstarkes, ja, Sprachbild zu bedienen?
Ich würde schon sagen, dass es sehr schonungslos mit der Institution Ehe ins Gericht geht. Und ich finde auch wirklich, dass der Clou des Romans die Frage auch ist, inwieweit spielt Fiktion und Fantasie in unserem eigenen Leben als Triebfeder eine Rolle? Also zum Beispiel Tagträume, innere Vorstellungen, die man ja vielleicht hat von seinem zukünftigen Leben. Die ganzen Selbstentwürfe, die man erstmal gedanklich vornimmt, bevor sie Realität werden. Diese Fantasien nimmt sie ganz ernst, übersetzt sie innerhalb des Romans in eine Wirklichkeit. Auch dieses Zimmer spielt da eine sehr große Rolle. Es hat einen schönen Anklang, finde ich, an Virginia Woolfs wichtigen Essay, den sie übrigens auch mit 47 geschrieben hat, also auch in der Perimenopause, ein Zimmer für sich allein. Und wirklich die Frage stellt, welchen Raum brauchen Frauen, um sich selbst neu zu entwerfen, jenseits der Rollen, die ihnen zugeschrieben werden. Und das aber eben überhaupt nicht auf eine so jammervolle oder sagen wir frustrierte Art, wie man es vielleicht schon kennt, und auch nicht als Ehedrama, wo alles in die Brüche geht, sondern der Roman hat einen utopischen Moment, wo wirklich eine alternative Lebensform entworfen wird, wo man sagt, ich bin Mutter, ich bin Ehefrau, ich gebe die Beziehung zu meinem Mann auf am Ende, wir kümmern uns trotzdem gemeinsam um das Kind, und ich habe mit sehr, sehr vielen Menschen Beziehungen ganz unterschiedlicher Art, die aber alle meine Sehnsucht nach Nähe befriedigen. Und das zeigt der Roman auf utopische Weise, auf befreiende Weise, auf lustmachende Weise, auch eigene Lebensmodelle vielleicht zu hinterfragen. Und das habe ich so in der Form vielleicht noch nie, aber auch wenn, dann lange, lange nicht gelesen.
Eva Marburg über das Buch Auf allen Vieren der Autorin und Multimedia-Künstlerin Miranda July. Das Buch ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, hat 416 Seiten und kostet 25 Euro. Eva, danke dir für das Gespräch.
Sehr gern.
Auch in Kalifornien spielt der neueste Roman von T.C. Boyle. Blue Skies heißt er, blauer Himmel. Darin leiden die Menschen an den Wetterextremen und kommen auf die verrücktesten Ideen. Gerade darum ist das Buch Nina Wolfs Sommerlesetipp.
In Kalifornien brennt die Sonne. In Florida gibt es nichts als tropisch schwülen Dauerregen. In T.C. Boyles jüngstem Roman kann das Wetter nur extrem. Denn die Klimakatastrophe ist in Blue Skies bereits mit ganzer Wucht angekommen. Das kostet die Protagonisten viele Nerven und, wie es scheint, auch den Verstand. Da ist etwa Cat, die sich mehr Social-Media-Ruhm und weniger Langeweile erhofft, wenn sie sich einen Tigerpython in das vom steigenden Meeresspiegel bedrohte Strandhaus holt. Schlange Willi büxt aus. Willi 2 zieht ein. Dann wird Cat schwanger. Zwei Pythons, Enge, Überforderung, Zwillingsbabys und dieser nie endende Regen. Ohne zu viel zu verraten, dass der Autor hier eine Katastrophe heraufbeschwört, ist offensichtlich. Tschechows Gewehr at its best. Cats Mutter und ihr Bruder Cooper dagegen braten in kalifornischer Hitze, experimentieren mit Nahrung aus Insekten und versuchen die Herausforderungen der Klimakrise produktiv zu meistern. Das beschreibt T.C. Boyle so herrlich überzeichnet, dass ich, Nina Wolf, Literaturredakteurin bei SWR Kultur, großen Spaß bei der Lektüre dieses satirischen Gesellschaftsromans hatte. Bitter ernste Umweltthemen und Endzeitstimmung. Boyle schreibt so schön ironisch suffisant, dass sogar der drohende Weltuntergang als Strandlektüre daherkommen kann.
Für diesen wechselhaften Sommer empfiehlt meine Kollegin Nina Wolf T.C. Boyles Roman Blue Skies. Er ist im Hansa Verlag erschienen. Kann ich meinem Kind trauen? Mit dieser Frage muss sich die Mutter in Jessica Lins Roman Kleine Monster auseinandersetzen. Es gab einen Vorfall an der Schule, ihr Sohn soll schuld sein. Schon in ihrem ersten Roman Mama switchte die österreichische Autorin zwischen realistischen und Horrorelementen hin und her. Und auch jetzt geht es wieder um Mutterschaft und um Familie. Ein ungewöhnliches Buch ist Kleine Monster, findet Christoph Schröder.
Man darf sich Pia, Jakob und ihren kleinen Sohn Luca eigentlich als eine glückliche Familie vorstellen. Bis zu jenem Tag, an dem Lukas Grundschullehrerin die Eltern zu einer Unterredung in die Schule bittet. Etwas ist passiert. Ein Zwischenfall mit einer Mitschülerin, als Luca mit ihr allein im Klassenzimmer war. Mädchen, so sagt die Lehrerin, denken sich so etwas nicht aus. Der Vorfall, dessen Details Jessica Lind ganz bewusst im Wagen lässt, hat Folgen. Zunächst einmal werden Jakob und Pia stillschweigend aus der Eltern-WhatsApp-Gruppe der Klasse entfernt. Dort, so wissen sie, wird nun über ihren Sohn geredet, ohne dass sie ihn verteidigen können. Vor allem aber in Pia, der Ich-Erzählerin von Kleine Monster, nisten sich Zweifel gegenüber ihrem Sohn ein. Verschweigt Luca den Eltern etwas? Sind Kinder so unschuldig, wie die Eltern stets glauben? Oder stecken in ihnen tatsächlich, wie der Romantitel suggeriert, manipulative, kleine Monster. Jessica Lind beschreibt den Wandel, der in ihrer Ich-Erzählerin schleichend vonstatten geht, folgendermaßen.
Zu Beginn ist Pia eine ganz normale Mutter, die ihren Sohn Luca über alles liebt. Doch durch diesen Vorfall in der Schule beginnt sie ihn mit anderen Augen zu sehen und fragt sich, ob er irgendetwas vor ihr verbirgt. Gleichzeitig erinnert sie auch sein Verhalten an ihre eigene Kindheit, an das Aufwachsen mit ihren Schwestern. Sie sieht vor allem ihre Adoptivschwester Romy in ihm. Und um Romy war immer ein Geheimnis. Auch ihre Schwester hat sie irgendwie nie ganz verstanden. Das ist aber keine Frage der Liebe an sich. Und Pia fühlt sich für Luca verantwortlich. Und deswegen sieht sie es als ihre Aufgabe, hinter sein Geheimnis zu kommen.
Kleine Monster ist ein raffiniert gebauter, doppelbödiger Roman. Denkt man zunächst, dass Jessica Lind wieder einmal den Versuch unternehmen könnte, das Zeitgeistthema Regretting Motherhood einem Roman überzustülpen, zeigt sich bald, dass es Lind um etwas anderes geht. Der zweite Handlungsstrang des Romans erzählt von Pias Aufwachsen und von ihrem Verhältnis zu den eigenen Eltern. Pia war die älteste von drei Schwestern. Romy, die mittlere Schwester, kam als Adoptivkind in die Familie und versuchte seit der frühen Kindheit ihren eigenen Weg zu gehen. Linda, die jüngste Schwester, der Pias Sohn Luca verblüffend ähnlich sieht, ist im Alter von 4 Jahren in einem See in der Nähe ihres Elternhauses ertrunken. Pia lag zu diesem Zeitpunkt krank im Bett. Romy hat, so wird es erzählt, noch versucht, die Schwester zu retten. Dieser tragische Unfall ist das heimliche, traumatische Zentrum des Romans. Er bestimmt Pias Blick auf Erziehung, Partnerschaft und ein Familiengefüge, das nach dem Tod der Schwester zu implodieren drohte. Die Eltern wurden hart, peinigten die Kinder, vor allem Romy, so lange mit Strafen, ellenlangen Verbotslisten und Züchtigungen, bis diese sich lossagte und das Haus verließ. Jessica Lind hat an der Wiener Filmakademie Drehbuch studiert. Und auch wenn sie hin und wieder etwas überexplizit wird, hat Lind andererseits ein gutes Gespür für den Aufbau von Szenen und auch für Dialoge. Sei es in Pias Kommunikation mit ihrer Mutter, sei es in der Auslotung ihrer Beziehung zu Jakob oder auch im Umgang mit ihrem Sohn Luca. Lind inszeniert die Institution Familie als eine permanente Konkurrenzsituation, um ein Buhlen, um Zuwendung, Aufmerksamkeit, Zeit und Status. Zugleich aber bewertet Pia ihre Erinnerung an ihre Kindheit noch einmal neu, wie Jessica Lind erklärt.
Ich glaube, Pia ist am Anfang gar nicht bewusst, wie sehr sie das Trauma ihrer Kindheit begleitet und wie sehr es auch ihr Verhalten prägt. Dieser Prozess, dass sie sich mit der Vergangenheit beschäftigt, sich ihre eigene Kindheit noch einmal anschaut und beginnt, Sachen neu zu bewerten, das passiert erst im Laufe des Romans und ist auch das Zentrum der Geschichte. Denn ich glaube, dass wir in unseren 30ern, egal ob wir Kinder haben oder nicht, plötzlich mit anderen Augen auf unsere Kindheit blicken und vielleicht draufkommen, dass manches, was wir sicher geglaubt haben, doch zumindest mit einem anderen Beigeschmack, mit einer anderen Note auch noch betrachtet werden kann.
Auch diese Einsicht hebt Kleine Monster über eine rein privatistische Geschichte hinaus ins Allgemeingültige. Der Roman wirft auch die Frage auf, inwieweit Generationen untereinander fair und gerecht übereinander urteilen. Das Geschehen bekommen wir ausschließlich durch den Filter von Pias Weltsicht präsentiert. Eine Weltsicht, in der durchaus auch finstere, zerstörerische Tendenzen Platz haben. Auf engem Raum von rund 250 Seiten ist Kleine Monster ein an der Oberfläche eher distanziert kühler Text, in dem sich immer wieder Falltüren öffnen. Das weiß auch die Autorin.
Generell ging es mir bei Kleine Monster darum, dass große Gefühle in Familien eben sehr nah beieinander liegen können. Liebe und Hass, Nähe und Distanz sind da nur zwei Beispiele. Und sich das anzuschauen in diesem Schmelztiegel Familie, wo das Ganze auch hochkochen kann, das interessiert mich sehr und deswegen mache ich das auch gerne zum Schauplatz meiner Geschichten.
Einer Geschichte, die im Fall von Kleine Monster auf hintergründige Weise zu überzeugen vermag.
Meint Christoph Schröder. Kleine Monster von Jessica Lind ist im Hansa Verlag erschienen und kostet 24 Euro.
Thank you.
kleine Stadt Paradiesen könnte das Paradies auf Erden sein. Die Pflanzen sind dort teilweise so groß wie Häuser. Gigawuchs heißt das. Und ein starker Blütenduft liegt über der Stadt und durch die Straßen flattert eine unbekannte Schmetterlingsart. Paradiesen, mehr als sie je erträumen werden, ist das Motto dieser Stadt. Und eine junge Frau reist ja in diesen Ort in der Hoffnung, dort aufblühen zu können. Wie sie heißt, das erfahren wir nicht. Sie hat in Paradiesen einen neuen Job. Ihre Aufgabe ist es, in einem riesigen Hochhaus in der obersten, rundum verglasten Etage zu sitzen und zu warten. Darauf zu warten, dass besorgte Bürger bei ihr anrufen, auf der Nummer gegen Kummer. Denn die Idylle von Paradiesen trügt. Alle 7 Jahre sucht eine Plage, sie heißt hier Besuchung, die Stadt heim. Diesen Sommer soll es wieder soweit sein und niemand weiß ganz genau, wann es losgeht und vor allen Dingen, was auf die Menschen zukommt. Von diesem seltsamen Sommer erzählt die Comiczeichnerin Lena Steffinger in ihrem Band Alles Gute. Sie lebt und arbeitet in Stuttgart und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo Frau Steffinger.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Ich habe es eben schon angedeutet, ihr Comic ist ein richtiger Sommercomic. Es ist heiß, das Wetter ist gut und diese junge Frau, die hat eigentlich nicht viel zu tun. Sie kann sich die Zeit mit dem Erkunden dieser merkwürdigen Stadt vertreiben. Aber trotzdem ist die Stimmung dort sehr seltsam und angespannt, weil die Menschen eben auf diese Besuchung warten. Was hat es damit auf sich?
Ja, also die Besuchung, das ist was schon ganz oft in diese Stadt reingebrochen ist. Und das sind die verschiedensten Arten von, ich sag mal, Katastrophen oder Plagen oder Besuchung, wie es heißt. Und das ist ein Mix aus verschiedensten schlimmen Dingen, die den Menschen so passieren können. Also Umweltkatastrophen, aber auch sowas wie merkwürdige Hautkrankheiten, Geister, Viren, was auch immer. Oder dass sich sowas wie man es aus so biblischen Plagen kennt, dass sich die Flüsse rot färben oder solche Dinge.
Genau, diese biblischen Plagen, Sie haben es eben erwähnt, die 10 Plagen, die kennen wir aus dem Alten Testament. Also Frösche, Stechmücken, Krankheiten und Tod der Erstgeborenen, um so eine schöne Auswahl zu nennen. Hat Sie diese biblische Geschichte auch inspiriert zu Ihrem Comic?
Es ist auf jeden Fall ein Corona-Werk, also was in der Zeit entstanden ist. Und deswegen war ich ganz viel auf der Suche, sozusagen, wie wurde über Katastrophen berichtet und welche Erzählungen gibt es da. Und da ist es natürlich dann auch naheliegend, in die Religionen zu gucken und zu schauen. Und dann fand ich natürlich die biblischen Erzählungen auch sehr interessant, weil die ja sehr ausgeschmückt sind und auch durch verschiedene kulturelle Medien sehr intensiv aufbereitet wurden. So wenn man in eine Kirche guckt oder so, da sieht man ja auch manchmal ganz großartige Werke, wo die so plastisch dargestellt werden.
Das heißt, Sie haben es eben gesagt, Ihr Comic war ein Corona-Werk. Das heißt, Sie haben aus der Erfahrung der Pandemie heraus sich überlegt, was es eigentlich mit Menschen macht, wenn sie in einem gewissen Rhythmus immer wieder ja eben Varianten von Plagen erleben.
Genau. Und ich habe mich auch gefragt, also ist es jetzt gut, wenn man weiß, was auf einen zukommt? Oder ist es eigentlich normal, dass immer was Schlimmes passiert? Oder wie oft ist eigentlich normal? Und dann habe ich mir so die Lösung ausgedacht und dann dachte ich, naja, es wäre ja eigentlich ganz praktisch, wenn es nur alle 7 Jahre passiert. Und dann habe ich mich währenddessen gefragt, naja, oder nur, oder also ist es eher gut oder ist es eher schlecht? Also so, es ging um die Regelmäßigkeit und die Vorhersagbarkeit und genau, also was macht das mit den Menschen?
Genau, was macht es denn mit dieser jungen Frau, die jetzt eben neu in diese Stadt kommt und auch zum ersten Mal diese Stadt kennenlernt, Paradiesen, und was eben auch kennenlernt, um das vielleicht schon mal zu verraten, ist, wie die Stadt mit den vergangenen Besuchungen umgeht. Nämlich sie findet die für sich ja vielleicht beste Lösung, sie kommerzialisiert sie. Also es gibt einen Freizeitpark zum Thema Besuchungen, es gibt Paraden mit aufwendigen Kostümen und der ganze Tourismus wird in dieser Stadt angekurbelt. Was macht das mit dieser jungen Frau?
Das habe ich mich während dem Schreiben, während dem Zeichnen auch immer gefragt. Ich bin ja auch nicht so ganz auf die Schliche gekommen, was ich auch interessant fand. Also, weil sie immer sagt, das macht eigentlich gar nichts mit mir. Das ist eigentlich total, das ist total in Ordnung hier alles. Aber man sieht so ein bisschen über die Zeichnungen, irgendwie ist es ihr nicht so ganz geheuer. Und dann habe ich aber irgendwie einfach immer weitergemacht und das dann mehr übertrieben und dachte, naja, das hilft jetzt alles nichts. Jetzt mache ich mir meine eigene Logik dahinter.
Übertrieben, genau. Übertrieben vielleicht auch in dem Sinne, weil das Buch sehr farbenfroh ist und sehr ausdrucksstark. Also sie zeichnen, glaube ich, die Bilder mit Buntstift, wenn ich das richtig sehen konnte, aus den Zeichnungen heraus. Und man sieht auch wirklich die Linien und die Schraffuren. Und sie lassen vor allen Dingen der ganzen Stadt und der Natur sehr viel Raum. Und was es eher weniger gibt, das sind Sprechblasen und auch wenig Kommunikation. Es gäbe ja eigentlich genug Themen, über die diese Menschen in Paradiesen miteinander sprechen könnten. Aber warum spricht die Hauptfigur eigentlich mit so wenigen Leuten?
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was ich für mich daraus gezogen habe, also dieses eigentlich ist das Beste, was man tun kann, ist irgendwie sich in Gemeinschaft zu begeben. Also und das ist, was glaube ich nicht so gut funktioniert, wenn man nicht sich miteinander austauscht, sondern mehr so vereinzelt in seinem Turm sitzt und wartet, dass jemand anruft oder durch die Stadt läuft und nur guckt, aber nichts sagt. Ja.
Ist dieses Gefühl der Vereinzelung auch eines, was Sie in der Corona-Pandemie erlebt haben?
Ja, auf jeden Fall. Und also auch so dieses, wo kommen die technischen Mittel an ihre Grenzen? Und ich habe dann auch noch mit Senioren gearbeitet und wo ich dann halt eben ganz stark gemerkt habe, naja, es ist eigentlich das Beste, wenn man zusammenkommt und sich austauschen kann und wenn es Orte dafür gibt und wenn es Strukturen dafür gibt. Und ja, insofern, weil das halt in Corona gestartet hat, diese Arbeit an dem Projekt, geht es dann schon viel darum, okay, die Vereinzelung und das Zusammensein oder auch nicht Zusammensein. Und es ist eher ein einsames Buch, obwohl es gar nicht danach aussieht.
Die in Stuttgart lebende und arbeitende Comiczeichnerin Lena Steffinger über ihren Band Alles Gute. Der Comic ist im Jaja Verlag erschienen. Frau Steffinger, danke Ihnen für das Gespräch und ja, alles Gute Ihnen.
Vielen Dank, dass ich da sein konnte.
Und das war das SWR Kultur Lesenswert Magazin an diesem Sonntag. Sie finden das Gespräch mit Susanne Schüssler, die Beiträge und die ganze Sendung zum Nachhören in der ARD Audiothek und auf swrkultur.de. Dort auf unserer Homepage finden Sie auch noch mehr Buchtipps für diesen Sommer aus unserer Literaturredaktion. Um die Technik kümmerte sich heute John Krohl und die Musik kam von der französischen Band L'Impératrice, die Kaiserin. Ich verabschiede mich mit ihrem größten Hit Agitation Tropicale, tropische Unruhe. Bewahren Sie einen kühlen Kopf. Ich bin Christina Hartauer und für heute sage ich Tschüss.
Pour tes âmes en transpire. Musik.